Am Anfang steht ein Liebesversprechen, am Ende ein Strafprozess und dazwischen zwei Männer, die einen Plan verfolgen. Heute geht es um die Frage, wie Menschen Schritt für Schritt in etwas hineingeraten können, das sie sich wenige Monate zuvor noch nicht einmal hätten vorstellen können.
Willkommen zu Hinter der Robe der Justiz-Podcasts. Wir erzählen echte Fälle aus der Justiz, erklären rechtliche Entscheidungen und sprechen darüber, was Entscheidungen mit Menschen machen. Mein Name ist Sascha, ich bin Richter am Landgericht.
Und ich bin Viktoria, ich bin Rechtspflegerin und gemeinsam schauen wir hinter die Robe. Bevor wir allerdings in unseren ersten Fall starten, dachte ich, du kannst erstmal ein wenig über deine Tätigkeit als Richter erzählen. Also wie lange bist du schon Richter, in welchen Abteilungen hast du gearbeitet und was machst du zurzeit?
Sehr gerne. Also ich bin seit etwas mehr als 8 Jahren als Richter tätig und als Richter habe ich bereits viele verschiedene und abwechslungsreiche Rechtsgebiete kennengelernt und bearbeitet. Überwiegend waren das Zivilsachen, davon 9 Monate an einem Amtsgericht und viele Jahre am Landgericht. Ich war außerdem 3 Jahre Bereitschaftsrichter und als Bereitschaftsrichter hatte ich es mit Unterbringungen von psychisch Erkrankten in der Psychiatrie oder mit Haftsachen zu tun. Ich habe am Amtsgericht beispielsweise auch viele Abschiebungshaftsachen bearbeitet. Ich war sogar als Richter 1 Jahr an die Staatsanwaltschaft abgeordnet und aktuell bin ich in einer großen Strafkammer am Landgericht tätig.
Und für welche Fälle bist du in der großen Strafkammer zuständig?
Ja, in der großen Strafkammer werden besonders schwere und komplexe Strafverfahren verhandelt. Also zum Beispiel schwere Gewalt- oder Sexualdelikte, Geiselnahmen. Wir haben es da mit Tätern zu tun, die wegen bewaffneter Raubüberfälle, ganzer Raubserien oder diverser Wohnungseinbruchsdiebstahlstaten angeklagt sind. Ein großer Bereich stellt auch die organisierte Kriminalität dar, also umfangreiche Betrugsverfahren, zum Beispiel gegen falsche Polizeibeamte, Enkeltrickbetrüger, alles, was man so aus der Presse kennt. Oder wir haben es da mit der Clan-Kriminalität, Mafia-Strukturen zu tun, also ja, bandenmäßigen Drogenhandel, also große Mengen an Betäubungsmitteln wie Heroin, Kokain und sehr oft eben auch mit internationalem Schmuggel. Aber auch Fälle wie der, über den wir heute sprechen, können in meinen Zuständigkeitsbereich fallen.
Ja, wirklich sehr umfangreich. Und ich weiß auch, dass du an manchen Tagen in der Woche auch in die JVA, also in die Justizvollzugsanstalt musst. Welche Aufgaben übernimmst du da?
Ja, da hast du recht. Also neben meiner Tätigkeit in einer großen Strafkammer bin ich auch zuständig für eine kleine Strafvollstreckungskammer. Und in der kleinen Strafvollstreckungskammer habe ich es mit Menschen zu tun, die bereits rechtskräftig verurteilt sind und beispielsweise eine Haftstrafe verbüßen. Und ich kriege es dann mit Anträgen auf vorzeitige Entlassung nach Verbüßung von 2/3 der Strafe zu tun. Bevor ich über einen solchen Antrag entscheiden kann, muss ich die betroffene Person in der Justizvollzugsanstalt anhören. Oder ich habe es mit Menschen zu tun, die eine Bewährungsstrafe erhalten haben und trotz laufender Bewährung weiterhin Straftaten begehen. Die Staatsanwaltschaft stellt in solchen Fällen den Antrag, die zur Bewährung ausgesetzte Strafe zu widerrufen. Und ich habe es auch mit Vollzugsbeschwerden in der kleinen Strafvollstreckungskammer zu tun, also mit Personen, die sich im Vollzug befinden, dort mit Disziplinarverfahren oder Strafen konfrontiert werden, damit nicht einverstanden sind und dagegen vorgehen. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Bereich und ich glaube, alles Weitere würde hier den Rahmen sprengen.
Ja, total spannend. Und du hast es schon angesprochen, es würde wahrscheinlich ewig dauern, alles anzusprechen, was du so in deinem Rohalltag machst. Aber wir haben uns für unsere erste Folge einen sehr interessanten Fall ausgesucht, aber eben auch einen sehr umfangreichen. Deshalb sollten wir einfach direkt loslegen.
Da bin ich deiner Meinung. Wir werden bestimmt noch die ein oder andere Gelegenheit haben, gewisse Dinge, die ich mache, noch zu vertiefen.
Das stimmt. Ja, vorab noch der Hinweis, alle Fälle sind anonymisiert und beruhen auf veröffentlichten Entscheidungen und die Namen haben wir geändert. Als Hannah im Gerichtssaal sitzt, trägt sie noch immer das Tattoo an ihrem Hals. Ein Kürzel, gestochen direkt über der Halsschlagader. Es soll für die Heiligen Zwei stehen. Als sie es sich stechen lässt, glaubt sie noch, es sei ein Liebesbeweis. Ein Zeichen dafür, dass Daniel und sie zusammengehören. In Wirklichkeit ist es ein Brandzeichen. Dass sie zu diesem Zeitpunkt längst Teil eines Systems aus Manipulation, Abhängigkeit und Gewalt ist, weiß sie nicht. Denn einige Jahre zuvor, im Jahr 2012, sieht ihr Leben noch völlig anders aus. Hanna ist Studentin der Ökotrophologie. Nebenbei arbeitet sie in einem Hotel. Es ist kein luxuriöses Leben, aber ein geordnetes. Vorlesung, Nebenjob, Freunde, Alltag. Dann schreibt ihr ein Mann. Sein Name ist Daniel. Er ist 23 Jahre alt. Ein Freund von ihm arbeitet mit Hanna zusammen und hat ihm ihre Telefonnummer gegeben. Daniel schreibt ihr Nachrichten. Er erzählt von sich, von seinen Vorstellungen vom Leben und von Beziehungen. Davon, dass er eine Frau suche, um die er sich kümmern könne. Dass Ehrlichkeit für ihn das Wichtigste sei. Geld, sagt Daniel, bedeute ihm nichts. Geld sei nur Papier. Ein Überraschungsei mit der Aufschrift »Ich liebe dich« bedeute ihm mehr als jede teure Uhr. Und schon bald sagt Daniel ihr, sie habe etwas geschafft, was noch keine andere Frau geschafft habe. Sie habe sein Herz erobert. Nur wenige Wochen später sind sie ein Paar. Was Hanna nicht weiß, für Daniel ist diese Beziehung kein Zufall. Von Anfang an verfolgt er ein Ziel. Schon früh beginnt er, sie von ihrem bisherigen Leben zu lösen. Wenn Hanna von Problemen mit ihrer Familie erzählt, greift Daniel diese Geschichten auf. Er sagt ihr, ihre Familie tue ihr nicht gut, sie werde von ihren Eltern ausgenutzt, sie müsse sich von ihnen lösen. Auch der Freundeskreis wird langsam zum Problem. Als Hanna eines Abends mit einer Freundin ausgeht, reagiert Daniel wütend. Um den Streit zu beenden, verspricht sie ihm schließlich, künftig ohne ihn nicht mehr auszugehen. Kurz darauf verlangt er noch mehr. Hanna soll ihren Facebook-Account löschen. Das seien ohnehin keine echten Freunde. Nach und nach verschwinden die Kontakte aus ihrem Leben. Und auch ihr Studium bricht Hanna in der Folgezeit ab. Stattdessen lernt Hanna im Dezember 2012 Daniels Freund Ali persönlich kennen. Ein ruhiger Mann, zurückhaltend. Er beschreibt Daniel als einen Sechser im Lotto. Als einen Mann, der alles tun würde, damit es einer Frau gut gehe. Doch Ali bringt eine Vorgeschichte mit. Ali ist 28 Jahre alt. Er wächst in Algerien zunächst in wohlhabenden Verhältnissen auf, bis seine Familie nach dem Militärputsch 1992 nach Deutschland flieht. Aus Stabilität wird Unsicherheit, Flüchtlingsunterkunft, Sprachprobleme, ein schwieriger Start. In der Schule findet er keinen Anschluss, verlässt sie ohne Abschluss und fällt früh durch Gewalt, Beleidigungen und Bedrohungen auf. Es folgen erste schwere Straftaten, Raub, Erpressung, Körperverletzung. 2001 wird er zu 2,5 Jahren Jugendstrafe verurteilt, erstmals nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt. Die Taten sind brutal. Überfälle, gezielte Demütigung, massive Gewalt. Die Opfer werden auf offener Straße angegriffen, mit Schlagstöcken niedergeschlagen, beraubt, zum Ausziehen gezwungen und dabei bedroht, eingeschüchtert und teilweise über längere Zeit festgehalten. Auch nach der Jugendstrafe setzt sich dieser Weg fort. Als Türsteher kommt er in Kontakt mit dem Rotlichtmilieu und erkennt, wie viel Geld sich dort verdienen lässt. In dieser Phase lernt er Daniel kennen. Dessen Kindheit ist von Instabilität geprägt. Frühe Trennung seiner Eltern, ein Zuhause mit Alkohol und Gewalt. Zwar macht Daniel einen Schulabschluss, doch danach folgt kein klarer Weg. Gelegenheitsjobs, Abhängigkeit vom Stiefvater, finanzielle Probleme. Auch strafrechtlich tritt er erstmals in Erscheinung durch Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Für Daniel wird Ali zu einer wichtigen Bezugsperson. Älter, durchsetzungsstark, scheinbar lösungsorientiert. Er sucht bei ihm Rat und Ali hilft ihm. Daraus entsteht eine enge Verbindung, geprägt von Vertrauen, Nähe und wachsender Abhängigkeit. Doch von all dem erfährt Hanna nichts. Daniel spricht ab diesem Zeitpunkt immer häufiger über Geld, über Möglichkeiten, schneller an Geld zu kommen, über ein gemeinsames Projekt mit Ali, für eine gemeinsame Zukunft. Schließlich überzeugt er Hanna, einen Kredit aufzunehmen. Es werden Arbeitsunterlagen verändert und Einkommensnachweise erstellt, die ein deutlich höheres Gehalt ausweisen, als Hanna verdient. Und so bewilligt die Bank den Kredit. Im April 2013 wird das Geld auf Hannas Konto überwiesen. Wenige Tage später hebt sie den gesamten Betrag in bar ab und übergibt das Geld Daniel und Ali, die im Auto vor der Bank bereits auf sie warten. Auf Daniels Verlangen kündigt sie ihren Job und zieht mit ihm in eine Wohnung, die zuvor von Ali genutzt worden ist. Damit ist sie vollständig von Daniel abhängig. Und genau in dieser Situation bringt Daniel eine Idee ins Spiel. Sie könne ihren gemeinsamen Lebensunterhalt auch anders verdienen. Schneller, effektiver, unabhängiger. Sie könne als Prostituierte im Club arbeiten. Wenn sie ihr Ziel erreicht hätten und sorglos leben könnten, würden sie sich nur noch ihrem Familienwunsch widmen. Zunächst weigert sich Hanna. Die Vorstellung, sexuelle Dienstleistungen anzubieten, stößt sie ab. Doch Daniel lässt nicht locker und schon bald wird die erste Rate fällig. Monat für Monat entsteht ein finanzieller Druck, den Hanna nicht bewältigen kann. Die Schulden wachsen, der Druck steigt und so erklärt sich Hanna bereit. Im Mai 2013 bringt Daniel sie in einen Bordellbetrieb. Von da an beginnt ein völlig neuer Alltag. Hannah arbeitet dort als Prostituierte. Daniel gibt genaue Anweisungen und überwacht sie mit Hilfe eines alten Handys. Ein Telefon, auf dem nur seine Nummer eingespeichert ist. Mit diesem soll sie sich regelmäßig melden, um ihn über die Freier zu informieren, sie zu beschreiben, dauernd Art ihrer Tätigkeit und Einnahmen mitzuteilen. Die Einnahmen aus dieser Tätigkeit sind jedoch nicht für sie bestimmt. Das Geld gibt sie vollständig an Daniel und Ali ab. Mit der Zeit werden Daniels Forderungen immer höher. Hannah soll möglichst viele Kunden empfangen und möglichst viel Geld verdienen. Die Summe, die Hannah täglich verdienen soll, steigt immer weiter. Die Arbeitszeiten werden länger, meist bleibt sie im Bordell und fährt nur einmal in der Woche nach Hause. Wenn Hannah sich beschwert oder sagt, dass sie krank sei, reagiert Daniel wütend und erhöht verbal den Druck. Aus Angst vor ihren Schulden und einer Eskalation mit Daniel, die zu einer Beendigung der Beziehung führen könnte, gibt Hannah nach. Die Beziehung zu ihm ist inzwischen der Mittelpunkt ihres Lebens geworden. In dieser Zeit wächst in Hannah auch der Wunsch, ihre Beziehung sichtbar zu machen. Im Oktober 2013 schlägt sie Daniel vor, sich gemeinsam tätowieren zu lassen. Daniel stimmt zu. Kurz darauf fahren sie zu einem Tattoo-Studio. Eine Überraschung steht an. Vor dem Studio wartet bereits Ali, der eine Vorlage für das Tattoo zu dem Treffen mitgebracht hat. Daniel erklärt Hannah, dass jetzt etwas ganz Besonderes geschehen werde. Etwas Kostbares. Der Grundstein für eine gemeinsame Familie. Dann beginnt das Tätowieren. Hannah bekommt ein Tattoo auf den Hals gestochen. Während des Tätowierens steht Daniel neben ihr. Er küsst und umarmt sie. Für Hannah fühlt sich dieser Moment wie ein Liebesbeweis an. Für Daniel und Ali hat dieses Tattoo eine andere Bedeutung. Für sie ist es ein Zeichen ihres Eigentums. Sie wollen Hannah mit der Tätowierung wie ein Stück Vieh mit einem Brandzeichen versehen. Ende 2014 überlegen die beiden Männer, wie sie ihre Einnahmen weiter steigern können. Dabei entsteht eine neue Idee. Ali soll nicht mehr nur ein Freund sein, Ali soll ein Heiliger sein. Ein Gesandter mit übermenschlichen Kräften, der Dinge weiß, die andere nicht wissen können, dessen Anforderungen unbedingt erfüllt werden müssen, der Einfluss auf ihr Leben hat und auf ihre Zukunft mit Daniel. Monatelang erzählen sie Hannah immer wieder diese Geschichte, bis sie ihnen schließlich glaubt. Von diesem Moment an spricht Hannah jedes Mal ein Gebet, wenn sie Ali begegnet. Gesandter, darf ich dir meine Hingabe erweisen? Gesandter, mein Körper ist dir. Danke, was du aus mir gemacht hast. Ich liebe dich. Hannah richtet nun ihr gesamtes Leben auf den Heiligen aus. Ihre größte Angst ist es, den Anforderungen des Heiligen nicht zu genügen. Um diesen Glauben weiter zu festigen, inszenieren die beiden Männer immer absurdere Rituale. Mehrfach spielt Daniel Hannah den eigenen Tod vor. Er bricht zusammen, liegt regungslos vor ihr. Für Hannah wirkt es, als sei er gestorben, als Strafe für ihren angeblich mangelnden Arbeitseifer. Dann erklärt Ali, dass er ihn wieder zurückholen könne. Und kurz darauf steht Daniel wieder auf. Ali behauptet außerdem, er stehe mit Hannas Vater in Kontakt, einem Mann, der bereits Jahre zuvor verstorben ist. Auch dieser verlange von ihr, weiter in der Prostitution zu arbeiten. Im Frühjahr 2015 erreicht der Druck einen neuen Höhepunkt. Die täglichen Einnahmeziele steigen immer weiter, auf einen vierstelligen Betrag. Um diesen zu erreichen, muss Hannah täglich mehr als 20 Freier bedienen. Sie beginnt oft schon gegen 11 Uhr morgens und arbeitet bis tief in die Nacht, manchmal bis 3 Uhr, an Wochenenden bis 5 Uhr morgens. Pausen werden auf wenige Minuten reduziert. Sie darf Freier nicht mehr ablehnen, sie soll alles anbieten. Selbst wenn kein Zimmer frei ist, soll sie weiterarbeiten, auch in öffentlich zugänglichen Bereichen der Clubs. Auch andere Prostituierte in den Clubs bemerken ihr Verhalten. Mehrfach beschweren sie sich darüber, dass Hannah besonders offensiv auf Freier zugeht. Manchmal schläft Hannah vor Erschöpfung bei Freiern ein. Aus diesem Grund zerrt Daniel sie einmal draußen an den Haaren eine Böschung hinunter und schlägt ihr mehrfach gezielt auf den Hinterkopf, um Verletzungen für andere nicht sichtbar zu machen. Dabei beleidigt er sie. Wenn die Einnahmen zu gering sind, beschimpft Daniel sie am Telefon. Ali gibt ihm genaue Anweisungen, wie er den Druck erhöhen soll. So auch bei einer anderen Gelegenheit, als Hannah mit beiden Männern im Auto sitzt. Daniel schlägt ihr wiederholt ins Gesicht, während Ali daneben sitzt und sagt, du kannst mit ihr tun, was du willst. Ein anderes Mal packt Daniel sie am Hals und drückt ihren Kehlkopf so fest zusammen, dass sie keine Luft mehr bekommt. Zwischenzeitlich scheint selbst Daniel von den eigenen Inszenierungen erfasst zu sein. Er nimmt ein Messer. Vor Hannas Augen schneidet er sich das letzte Glied seines kleinen Fingers der rechten Hand ab. Ein weiterer Beweis dafür, so Daniel, was passieren könne, wenn sie die Erwartungen des Heiligen nicht erfülle. Im Oktober 2015 bestellt Daniel sie auf einen Schulhof. Dort gibt er ihr mehrere Ohrfeigen und schlägt schließlich mit einem Gürtel auf sie ein. 4 Tage später endet alles. Am 28. Oktober 2015 werden Daniel und Ali festgenommen. Als Hannah später im Gerichtssaal sitzt, ist ihr Leben grundlegend erschüttert. Sie ist finanziell ruiniert und befindet sich in einem Privatinsolvenzverfahren. Die psychischen Folgen dieser Jahre begleiten sie weiterhin. Und auf ihrem Hals trägt sie noch immer das Tattoo. Die Heiligen Zwei. Ja, das ist die Geschichte von Hannah, eine junge Frau, die sich verliebt und die einem Mann vertraut, und Schritt für Schritt bringt dieser Mann gemeinsam mit seinem Freund ihr ganzes Leben unter Kontrolle.
Das ist tatsächlich kein unbekanntes Muster. Man spricht hier von der sogenannten Loverboy-Methode.
Ich finde, der Begriff klingt fast harmlos, aber das, was dahinter steckt, ist alles andere als harmlos. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland über 460 Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung registriert. Über 95% davon sind Frauen, viele unter 21 Jahren. Und die Täter sind häufig noch relativ jung, oft Anfang 20, genauso wie in unserem Fall. Daniel ist ja auch zu Beginn 23 Jahre alt. Was genau versteht man unter der Loverboy-Methode?
Die Loverboy-Methode, dahinter verbirgt sich ein perfides System, das Abhängigkeit schaffen soll, um Menschen auszubeuten und in die Prostitution zu drängen. Also die Täter geben sich als liebevoller Partner aus. Sie gewinnen Stück für Stück das Vertrauen ihrer Opfer. Dann entsteht irgendwann eine Beziehung und eine starke emotionale Bindung. Und mit der Zeit verändert sich dann die Beziehung. Also der Täter übt immer mehr Kontrolle über das Leben seiner Opfer aus, isoliert seine Opfer von Familie und Freunden. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo über Geld gesprochen wird. Unter einem ganz bestimmten Vorwand. Wir wollen doch eine gemeinsame Zukunft mit Kindern, oder es werden angebliche finanzielle Probleme geschildert, oder eben, wie auch in diesem Fall, dieses große neue Projekt, das eben ein Startkapital benötigt, womit man aber am Ende viel Geld verdienen kann, um den Traum zu leben. Und als einziger Lösungsweg wird dann die Prostitution dargestellt. Und diese gleichzeitig auch verharmlost, nach dem Motto, mach das eine Zeit lang, dann sind wir finanziell abgesichert und können unseren Lebenstraum verwirklichen. Und wenn diese Opfer einmal in diesem System drinstecken, dann werden sie dort mit Druck und Gewalt gehalten.
Ja, das, was du beschrieben hast, ist ja genau das, was wir auch bei Hannah gesehen haben. Und leider ist es ja so, dass viele Opfer sehr lange nicht erkennen, dass sie getäuscht und ausgebeutet werden und eben auch sehr lange nicht, dass der vermeintliche Partner eigentlich der Täter ist. Warum gelingt das den Tätern denn so gut?
Ja, das hat ganz verschiedene Gründe. Einmal die emotionale Bindung. Also das Opfer glaubt, der Täter liebt sie, das Ganze passiert für eine Beziehung. Dann schämen sich die Opfer ja auch für das, was sie getan haben, und sie haben auch niemanden, dem sie sich anvertrauen können, denn zu diesem Zeitpunkt sind sie von Familie und Freunde vollends isoliert. Dann haben die natürlich auch Angst vor den Tätern, vor den Konsequenzen, was passiert, wenn ich mich diesem System entziehe. Und man darf auch nicht vernachlässigen, dass das Ganze ein, ich will mal sagen, schleichender Prozess ist. Also Grenzen, die sich die Opfer zunächst gesetzt haben, die verschieben sich Stück für Stück, sodass das, was eigentlich eine Straftat ist, lange von den Opfern als solche gar nicht erkannt wird.
Das ist eine gute Stelle, um eine Frage aufzuwerfen, mit der sich vielleicht viele beschäftigen, denn Prostitution ist in Deutschland ja seit 2002 grundsätzlich legal, und nach außen könnte es natürlich immer so wirken in solchen Fällen, als hätten die Betroffenen in Anführungszeichen freiwillig sich darauf eingelassen. Aber wenn man sich dann den Fall konkret anschaut, dann merkt man natürlich sehr schnell, dass das eindeutig nicht der Fall ist. Deshalb die Frage, wie haben sich Daniel und Ali strafbar gemacht? Also zu welchem Urteil ist das Landgericht Düsseldorf, das über diesen Fall ja entschieden hat, am Ende gekommen?
Daniel ist zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt worden und Ali zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren. Und man muss hier auch berücksichtigen, dass es jeweils die Gesamtfreiheitsstrafe, denn Hannah war nicht das einzige Opfer von Daniel und Ali, sondern insgesamt haben sie es ja auf 4 Frauen abgesehen, wobei das Vorhaben bei einer Frau scheiterte, weil sie hinter dieses System gekommen ist und sich sofort auch von Daniel distanzierte. Und das ganze System fand in verschiedenen Bordellen Deutschlands statt, also im Rheinland, Hessen, Hamburg und in Stuttgart.
Und wofür genau sind die beiden dann verurteilt worden?
Ja, da muss man differenzieren. Also Daniel und Ali sind zweimal, und da spielt eben auch die Musik, zweimal wegen schweren Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung in Tateinheit mit Zuhälterei verurteilt worden. Und in Tateinheit bedeutet, dass Daniel und Ali durch ein und dasselbe Verhalten mehrere Straftatbestände, also hier den schweren Menschenhandel und die Zuhälterei, verwirklicht haben. Und daneben gab es noch Verurteilungen wegen Körperverletzungsdelikten und Betrugs.
Ja, wir konzentrieren uns aber heute auf den Menschenhandel und die Zuhälterei, genauso wie du es schon gesagt hast, ja, weil dort die Musik spielt. Und wir fangen mit dem Menschenhandel an. Was genau steckt dahinter?
Ja, beim Menschenhandel werden Menschen unter Ausnutzung einer Zwangslage in eine Ausbeutungssituation gebracht. Also die Täter nutzen die emotionale Abhängigkeit oder eben auch persönliche oder finanzielle Notlage ihrer Opfer aus. Und das geschieht durch Gewalt, durch Drohung oder Anwendung von List. Und es gibt ganz verschiedene Formen der Ausbeutung. Also es gibt zum Beispiel die Zwangsprostitution oder die Arbeitsausbeutung. Die betrifft häufig Arbeitnehmer, die unter katastrophalen Arbeitsbedingungen zu einem sehr niedrigen Lohn, der deutlich unter dem Mindestmaß liegt, arbeiten. Es gibt die Bettelei, also wenn Almosen gesammelt werden und dabei eben ein Großteil der Einnahmen an die Täter abgegeben werden. Es gibt, das kommt eher seltener vor, die sogenannte erzwungene Organentnahme. Es gibt Zwangsverheiratung und auch die Ausbeutung von Leihmutterschaft. Letztere, wie gesagt, die kommen nicht so häufig vor.
Ja, aber interessant zu hören, was alles unter Menschenhandel fällt. Mhm. Was hat es denn dann mit der Zuhälterei auf sich? Also was unterscheidet die Zuhälterei vom Menschenhandel?
Bei der Zuhälterei wird die Prostitution einer anderen Person wirtschaftlich ausgenutzt. Und die Täter üben Kontrolle über ihre Opfer aus. Und da gibt es zwei verschiedene Formen, die man unterscheiden muss. Es gibt einmal die ausbeuterische und die dirigierende Zuhälterei. Bei der ausbeuterischen Zuhälterei wird die Prostitution als Einnahmequelle für sich selbst ausgenutzt. Dadurch kommt es zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der betroffenen Person. Ein typisches Zeichen ist zum Beispiel, wenn etwa 50% der Einnahmen an die Täter abgegeben werden. Hier war es sogar so, dass Anna alle Einnahmen abgegeben hat. Und bei der dirigierenden Zuhälterei, da bestimmt der Täter, wie die Prostitution konkret ausgeübt wird. Also da werden konkrete Maßnahmen getroffen, mithilfe derer die Opfer kontrolliert und beaufsichtigt werden. Es werden Vorgaben gemacht über Häufigkeit und Dauer der sexuellen Dienstleistung, über die verschiedenen Arbeitsorte. Es werden Einnahmeziele festgelegt. Es werden Vorgaben gemacht, ob eben das Opfer oder hier Hannah geschützten oder ungeschützten Geschlechtsverkehr anbieten soll. Teilweise werden die Opfer auch an bestimmte Kunden verbindlich zugewiesen oder sie werden an andere Zuhälter verkauft oder vermietet. Und bei der dirigierenden Zuhälterei ist es auch wichtig, dass die Täter Maßnahmen treffen, um die Opfer davon abzuhalten, die Prostitution aufzugeben.
Und wie kann man das dann auf den Fall anwenden? Denn du hast ja schon gesagt, dass Daniel und Ali zweimal wegen schweren Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung in Tateinheit mit Zuhälterei verurteilt worden sind. Aber was genau meint das zweimal? Denn auf den ersten Blick sieht es natürlich so aus, dass es ein Fall ist, eine Straftat. Wieso wird da unterschieden?
Ich weiß, was du genau meinst. Grundsätzlich wirkt das wie ein einheitliches Geschehen, aber juristisch gesehen sind das zwei Taten. Warum nämlich? Dieses pseudoreligiöse System, das ins Leben gerufen wurde durch Daniel und Ali, also Ali als Gesandter mit übernatürlichen Kräften, das hat das Unrechtsgehalt der Tat massiv verändert. Und deswegen spricht man juristisch gesehen von zwei Taten. Alles bis dahin ist eine Tat und alles, was eben durch dieses pseudoreligiöse System das Unrechtsgehalt der Tat verändert, ist eben als eigenständige Tat zu interpretieren.
Dann lass uns doch erstmal über die Tat bis zu dem Zeitpunkt sprechen, in dem Daniel und Ali dieses pseudoreligiöse System einführen.
Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir die emotionale Abhängigkeit, also von Hannah gegenüber Daniel, ihre finanzielle Notlage, die Isolation, also Daniel und Ali haben Hannah ja gänzlich von Familie und Freunden isoliert, die Prostitution, sie arbeitet als Prostituierte, Daniel und Ali kontrollieren sie, nehmen ihr das ganze Geld ab und das ist gesetzlich schwerer Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Zusätzlich schwer wiegt auch, dass Daniel und Ali gewerbsmäßig handelten. Also durch diese fortgesetzte Tatbegehung haben sie sich eine Einnahmequelle von einigem Umfang verschafft. Und neben diesem schweren Menschenhandel haben sie auch den Tatbestand der Zuhälterei verwirklicht, weil Hannah eben durch diese Vorgehensweise wirtschaftlich ausgebeutet wird.
Und wie ist dann dieses pseudoreligiöse System, das Daniel und Ali aufbauen, strafrechtlich einzuordnen?
Ich hatte es ja schon gesagt, ab diesem Moment verändert sich das Unrechtsgehalt der Tat massiv. Also die Abhängigkeit wird stärker, Hannah muss mehr Freier bedienen, höhere Einnahmen im vierstelligen Bereich sogar verdienen. Das heißt, sie muss tagtäglich mehr als 20 Freier bedienen. Das ist weiterhin schwerer Menschenhandel, nun aber mit einer neuen Qualität. Und zwar haben Daniel und Ali List angewendet, weil sie Hannah eben eingeredet haben, Ali könne über Leben und Tod bestimmen und sogar Kontakt zu ihrem verstorbenen Vater aufnehmen. Und gleichzeitig wurde Hannah bedroht. Ihr wurden massive Konsequenzen in Aussicht gestellt, zum Beispiel, dass Hannah ihren Partner, also Daniel, verliert oder eben schlimme Dinge passieren, wenn sie ihnen nicht gehorcht.
Also Daniel und Ali haben durch dieses Vorgehen, also die Kombination aus List und Drohung, im Vergleich zu dem vorherigen Geschehen ein qualitativ anderes Ausmaß der Prostitution erreicht und das bewertet das Gericht dann als eigenständige Tat.
So ist es. Also sie haben andere Merkmale des Tatbestands des schweren Menschenhandels erfüllt und deswegen haben wir hier juristisch gesehen eine neue eigenständige Tat.
Und wie sieht es dann mit der Zuhälterei aus?
Ja, bei der Zuhälterei ist ja noch dazu gekommen, dass Daniel und Ali Hannah vollständig kontrolliert haben und nicht nur ausgebeutet. Das heißt, sie haben bestimmt, wo sie arbeitet, wie lange sie arbeitet, welche Einnahmeziele sie erreichen muss, welche Leistungen sie zu erbringen hat. Und Daniel und Ali haben auch alles dafür getan, dass sich Hannah diesem System nicht entziehen kann.
Ja, dann schauen wir uns doch im Einzelnen mal an, wie Ali und Daniel bestraft worden sind. Denn Daniel ist ja, wie du gesagt hast, zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren und Ali zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt worden. Und das hat mich erstmal überrascht, denn Daniel ist ja eigentlich derjenige, der die Beziehung aufbaut, der ständig Kontakt zu Hannah hält und sie ja auch letztlich direkt steuert. Und doch fällt seine Strafe am Ende ja niedriger aus als die von Ali. Wie erklärt sich das?
Auf den ersten Blick ist es absolut überraschend, aber wenn wir mal genauer hinsehen, dann lässt sich das aufklären. Was spricht zunächst erstmal für beide, also für Daniel und Ali, was das Strafmaß betrifft? Die Taten sind zumindest teilweise frühzeitig eingeräumt worden durch beide. Sie haben sich schriftlich bei Hannah entschuldigt und es gab allerdings nur zwischen Ali und Hannah eine finanzielle Einigung, die das Gericht auch als Versuch der Wiedergutmachung bewertet hat. Und bei Ali hat das Gericht auch weiter strafmildernd berücksichtigt, dass seine Verurteilung eben auch ausländerrechtliche Konsequenzen haben könnte. Also Ali, der ja in Deutschland aufgewachsen ist, er kam ja mit 8 Jahren nach Deutschland, ist eine solche Verurteilung eben besonders belastend, also aus ausländerrechtlicher Sicht. Und gegen beide spricht eben, das Ganze war kein spontanes Geschehen, sondern ein planvoll aufgebautes System. Hannah wurde durch Daniel und Ali von Familie und Freunden isoliert, sie haben sie kontrolliert und auch über längere Zeit wirtschaftlich ausgebeutet. Und da sagt das Gericht, das ist eine erhebliche kriminelle Energie, die beide an den Tag gelegt haben. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Unterschied. Dieser liegt nämlich bei Ali. Ali ist nämlich mehrfach vorbestraft. Kein Ersttäter, sondern mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er hat ja auch schon mal eine Jugendstrafe bekommen, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde. Und bei Daniel sieht das Ganze etwas anders aus, denn bis zum Aufbau dieses pseudoreligiösen Konstrukts galt Daniel als nicht vorbestraft. Er ist erstmals in Haft Und das Gericht sagt, er ist besonders haftempfindlich. Und das bedeutet eben, er ist ja noch 23 Jahre alt im Zeitpunkt der Tatbegehung gewesen. Und dadurch, dass er noch nie in Haft saß, ist jetzt diese erstmalige Haft für ihn besonders belastend.
Okay, habe ich aber noch eine Rückfrage bezüglich der finanziellen Einigung zwischen Hannah und Ali. Wie kann man sich das vorstellen? Also ist es ein Anspruch, den Hannah erst noch gerichtlich durchsetzen muss, oder erhält sie den Betrag direkt? Mein Gedanke dahinter ist nämlich, reicht es aus, so ein Versprechen in Anführungszeichen zu geben, den Betrag zu zahlen, damit sich das strafmildernd auswirkt?
Grundsätzlich sieht das Gericht es als Goodwill an, wenn ein solches Versprechen abgegeben wird. Hier ist es allerdings so, dass bei Ali Tatbeute in sechsstelliger Höhe sichergestellt wurde, und aus diesem sichergestellten Geld sollte ein Betrag in fünfstelliger Höhe an Hannah ausgekehrt werden. Konkrete Daten habe ich nicht, weil die Summen im Urteil anonymisiert worden sind. Und da Ali auf dieses sichergestellte Geld keinen Zugriff hat, erhält Hannah grundsätzlich das Geld, ohne diesen Anspruch nochmal gerichtlich geltend machen zu müssen.
Das macht die Tat natürlich nicht ungeschehen, aber den finanziellen Druck hoffentlich etwas leichter, wobei sie sich ja auch im Privatinsolvenzverfahren befindet.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, dass es läuft ja noch gegen sie ein Privatinsolvenzverfahren, und da ja auch das Insolvenzrecht so in den Zuständigkeitsbereich des Rechtspflegers fällt, kannst du uns das vielleicht mal kurz sagen, geht das Geld in solchem Fall direkt an Hannah oder an den Insolvenzverwalter?
Grundsätzlich ist es ja so, dass erst einmal alles, was an Geld neu dazukommt, zur sogenannten Insolvenzmasse gehört. Also das kommt in einen großen Topf, und aus diesem werden dann die Gläubiger befriedigt. Eine Ausnahme besteht aber dann, wenn es sich um Geld handelt, auf das die Gläubiger wegen seines Zwecks nicht zugreifen dürfen, weil es unpfändbar wäre. Und das dürfte bei dem Betrag allerdings nicht der Fall sein, also dass sie davon letztlich nichts oder nicht den vollen Betrag erhält.
Genau, und ich habe auch mir nochmal so ein bisschen die einschlägigen Vorschriften in der Insolvenzordnung angeguckt, und ich bin da auch auf nichts Gegenteiliges gestoßen. Also ich würde auch sagen, das Geld geht an den Insolvenzverwalter, und es kann natürlich sein, dass sie quotal gesehen einen Teil dieses Geldes irgendwann sieht. Aber es hilft dir zumindest für die Abwicklung des Privatinsolvenzverfahrens.
Ja, ein kleiner Ausflug ins Insolvenzrecht, aber zurück zum Fall, denn ich erinnere mich noch an einen zusätzlichen Gesichtspunkt, der sich strafmildernd ausgewirkt hat. Zu einem bestimmten Tatzeitpunkt, also im Oktober 2015, war nicht sicher auszuschließen, dass die Steuerungsfähigkeit von Daniel bei der Tatbegehung erheblich eingeschränkt war. Das war die Situation, in der er sich das Fingerendglied abgetrennt hat mit einem Messer. Kannst du uns mal erklären, was das konkret bedeutet?
Grundsätzlich muss ein Täter schuldhaft handeln, um überhaupt bestraft werden zu können. Das heißt, er muss die Fähigkeit haben, das Unrecht der Tat einzusehen. Das ist die sogenannte Einsichtsfähigkeit. Oder nach dieser Einsicht zu handeln, das wäre die sogenannte Steuerungsfähigkeit. Es gibt allerdings Fälle, in denen der Täter ohne Schuld handelt, weil er zum Beispiel im Zeitpunkt der Tat unter einer psychischen Krankheit leidet. Zum Beispiel bei Demenzerkrankten oder bei Menschen mit einer Schizophrenie. Die sind ja unfähig, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Ist der Fall allerdings so gelagert, dass der Täter zwar das Unrecht seiner Tat erkennt, aber in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt ist, dann spricht man von verminderter Schuldfähigkeit. Das haben wir ganz häufig in der Praxis mit Drogensüchtigen. Drogensüchtige verstehen zwar, dass ihr Verhalten falsch ist. Sie sind also einsichtsfähig, aber ihre Fähigkeit, entsprechend zu steuern, ist erheblich eingeschränkt, weil sie Entzugserscheinungen haben oder weil sie unter enormem Beschaffungsdruck stehen. Und sobald es um Fragen der Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit geht, zieht das Gericht immer einen Gutachter heran, weil das Gericht eben nicht die fachliche Kompetenz hat, um sowas zu beurteilen.
Und wie hat das Landgericht Düsseldorf das im konkreten Fall dann begründet?
Das Landgericht Düsseldorf hat zum einen einen Facharzt für Psychiatrie und zum anderen eine Psychologin herangezogen. Und anhand der Aussagen haben beide rekonstruiert, wie sich Daniel im Oktober 2015 verhalten hat. Und dadurch, dass eben auch sowohl der Psychiater wie auch die Psychologin in der Hauptverhandlung anwesend waren, konnten sich noch zusätzlich einen persönlichen Eindruck von Daniel verschaffen. Und das Ergebnis des Gutachtens ist, dass es bei Daniel im Oktober 2015 einen Zustand von, so steht es eben auch im Urteil, von starker Aggression und emotionaler Instabilität gab, der deutlich vom Normalzustand abwich. Grund dafür war dieses pseudoreligiöse System, das Daniel und Ali ins Leben gerufen haben. Daniel hat sich ja in dieses System zunehmend hineingesteigert. Er hat sich Ali teilweise untergeordnet und sich ja in diese, wie man sagen, Vorstellung von Heiligkeit hineingezogen gefühlt. Du hast es ja auch schon beschrieben, diese Selbstverletzung, die er sich zugefügt hat, als er sein Fingerendglied eigenständig amputierte.
Das klingt fast so, als hätte er selbst irgendwann an sein eigenes System geglaubt.
Das hat er teilweise auch tatsächlich gemacht. Und wichtig ist auch an dieser Stelle, dass das Gericht sagt, Daniel litt nicht unter einer psychischen Krankheit oder er litt nicht unter Wahnvorstellungen. Also er war nicht schuldunfähig, aber seine Steuerungsfähigkeit könnte beeinträchtigt gewesen sein. Also das Gericht hat es auch im Konjunktiv formuliert. Das reicht allerdings aus, um eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit anzunehmen. Also hier wird dann zugunsten von Daniel argumentiert.
Ja, und wie wirkt sich das dann konkret auf die Strafe aus?
Dadurch, dass das Landgericht Düsseldorf bei Daniel eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit angenommen hat, konnte die Strafe gemildert werden. Und das hat das Gericht dann auch gemacht. Deswegen ist ja auch Daniel zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren und nicht wie Ali zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt worden. Und ich will auch an dieser Stelle nochmal betonen, bei Ali gab es keine Einschränkung. Ganz im Gegenteil, die Gutachter haben Ali sogar als jemanden beschrieben mit manipulativem Verhalten, fehlender Empathie und einer sehr bewussten Steuerung seiner Handlungen.
Das ist aber noch nicht das Ende unseres Falls, denn es ging noch weiter. Nachdem das Urteil verkündet wurde, sind Staatsanwaltschaft und Verteidigung in Revision gegangen und der Bundesgerichtshof hat das Urteil teilweise aufgehoben. Warum hat er das gemacht?
Weil das Landgericht Düsseldorf aus Sicht des Bundesgerichtshofs hätte prüfen müssen, ob gegen Ali und Daniel die Sicherungsverwahrung angeordnet werden muss. Das ist eben auch der Grund, warum die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen ist. Die Verteidigung ist in Revision gegangen, weil sie der Auffassung war, das Strafmaß sei zu hoch.
Das müssen wir einmal erklären. Was bedeutet Sicherungsverwahrung?
Die Sicherungsverwahrung ist keine Strafe im eigentlichen Sinne, sondern eine, so steht es auch im Gesetz, sogenannte Maßregel der Besserung und Sicherung. Das heißt, der Täter verbüßt zunächst ganz normal seine Freiheitsstrafe. Und nach Verbüßung der Freiheitsstrafe kann der Täter in einer speziellen Einrichtung untergebracht werden, sollte das Gericht gegen ihn die Sicherungsverwahrung angeordnet haben. Und dafür muss das Gericht eben auch im Zeitpunkt der Verurteilung feststellen, dass der Täter infolge eines Hangs zu erheblichen Straftaten für die Allgemeinheit gefährlich ist.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also diese Sicherungsverwahrung kann man nicht nach Verbüßung der Freiheitsstrafe noch irgendwie anordnen, sondern es muss wirklich zum Zeitpunkt der Verurteilung angeordnet werden.
Das wird dann direkt mit dem Urteil verkündet, genau. Und das müssen auch Straftaten sein, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden, wie hier eben auch Hannah. Und diese Unterbringung ist zeitlich nicht starr begrenzt, sondern kann eben ein Leben lang andauern, wird aber regelmäßig überprüft und eben nur so lange aufrechterhalten, wie die Gefahr weiterer schwerer Taten besteht.
Ja, bei der Sicherungsverwahrung liegt der Fokus auch eher auf Betreuung als auf Bestrafung, aber es bleibt natürlich weiterhin ein Freiheitsentzug. Und wie hat der Bundesgerichtshof dann entschieden?
Also bei Ali hat der Bundesgerichtshof gesagt, dass die Voraussetzungen naheliegen, weil er eben schon erheblich vorbestraft war, sich bewusst in einem kriminellen Milieu bewegte, einen kriminellen Lebensentwurf verfolgte, dissoziale und narzisstische Züge zeigte und über einen längeren Zeitraum hinweg schwere systematische Ausbeutungstaten zum Nachteil mehrerer Opfer beging. Und da sagt der Bundesgerichtshof eben, das Ganze spricht für einen möglichen Hang zu erheblichen Straftaten und damit für eine Gefährlichkeit für die Allgemeinheit in Zukunft. Und der Bundesgerichtshof war auch der Auffassung, das hätte ebenfalls bei Daniel geprüft werden müssen. Zwar War Daniel nicht in gleicher Weise wie Ali in ein kriminelles Milieu eingebunden. Seine Vorstrafen waren ja auch deutlich weniger gravierend und er ist ja zuvor auch nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Aber auch hier müssen wir uns eben das Tatbild wieder angucken und das spricht ihm wiederum eine andere Sprache. Er hat ja Straftaten mit einer sehr erheblichen Intensität begangen. Er hat Druck auf seine Opfer ausgeübt. Er hat sie körperlich und psychisch misshandelt. Und diese Ausbeutungsstruktur zusammen mit Ali immer weiter perfektioniert, zum Beispiel durch das ins Leben rufen des pseudoreligiösen Konstrukts. Und da hat der Bundesgerichtshof eben gesagt, hier könnte ebenfalls ein Hang zu erheblichen Straftaten vorliegen.
Und was hat der Bundesgerichtshof dann mit dem Fall gemacht?
Der Bundesgerichtshof hat die Sache an das Landgericht Düsseldorf zurückverwiesen, allerdings an eine andere große Strafkammer. Das heißt, die Strafkammer am Landgericht Düsseldorf durfte über die Sache nicht erneut entscheiden. Das musste eben eine andere große Strafkammer tun. Und die neue große Strafkammer hatte sich hier auch nur mit der Frage der Sicherungsverwahrung zu beschäftigen. Im Übrigen ist nämlich das Urteil rechtskräftig geworden. Also die Freiheitsstrafen von 8 und 10 Jahren, die haben Bestand gehabt.
Und wie hat dann die neue große Strafkammer entschieden?
Ich habe bei der Pressestelle des Landgerichts Düsseldorf nachgefragt und diese hat Auskunft erteilt. Und zwar wurde die Unterbringung zur Sicherungsverwahrung gegen Ali bejaht, da ein Hang zu erheblichen Straftaten und somit eine Gefährlichkeit für die Allgemeinheit in Zukunft angenommen werden konnten. Und bezüglich Daniel ist die Sicherungsverwahrung nicht angeordnet worden, da insoweit der Hang zu den Taten schlussendlich eben nicht mit der hinreichenden Sicherheit festgestellt werden konnte. Also die Sicherungsverwahrung hat Ali bekommen, aber Daniel nicht.
Ja, damit können wir den Fall erstmal abschließen. Ich finde es unglaublich, mit wie vielen Fragen man sich bei so einem Fall beschäftigen muss. Und man muss sich ja nicht nur juristisch mit viel beschäftigen, sondern auch persönlich. Und wie erlebt man so einen Fall als Richter? Du bist ja selbst in einer großen Strafkammer tätig. Wie ist das?
Also, das lässt natürlich einen nicht kalt. Auch wenn man versucht, professionell zu bleiben, das, was man da hört und sieht, das geht nicht einfach an einem vorbei. Gerade in solchen Fällen, wo Menschen über Monate oder Jahre hinweg systematisch manipuliert und ausgebeutet werden, da bleiben bestimmte Szenen immer im Kopf.
Hast du dich irgendwann daran gewöhnt oder bleibt das jedes Mal besonders bei jedem neuen Fall?
Ich sag mal so, ich habe mit der Zeit eine gewisse Distanz entwickelt, weil man sonst diese Arbeit nicht machen könnte. Aber man gewöhnt sich nicht im Sinne von, ach, das berührt mich gar nicht, das tangiert mich nicht. Es gibt nämlich immer wieder Momente, die einen treffen. Zum Beispiel, wenn man merkt, wie sehr ein Mensch seine eigene Selbstbestimmung verloren hat.
Und gleichzeitig musst du ja auch objektiv bleiben, damit ein gerechtes Urteil gefunden werden kann. Wie schaffst du das?
Also, das ist mit die größte Herausforderung, muss ich sagen. Man darf sich nicht von Emotionen leiten lassen, sondern muss sich immer wieder auf das konzentrieren, was rechtlich entscheidend ist. Was ist bewiesen? Was lässt sich ohne vernünftige Zweifel feststellen? Aber das heißt noch lange nicht, dass man keine Empathie hat. Ganz im Gegenteil. Man nimmt alles wahr, man darf es eben nur nicht zur Grundlage der Entscheidung machen.
Also musst du so eine Art Balance finden?
Genau, also eine Balance zwischen Nähe und Distanz, zwischen, ja, verstehen und entscheiden. Und vielleicht ist das auch genau der schwierigste Teil an diesem Beruf, dass man über Schicksale entscheidet, die einen menschlich berühren und trotzdem eine sachliche, rechtlich richtige Entscheidung treffen muss.
Ja, und vielleicht merkt man genau daran, wie komplex solche Fälle wirklich sind, nicht nur juristisch, sondern eben auch menschlich. Und ja, dann sind wir jetzt am Ende unserer ersten Folge. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniert den Podcast.
Ja, und wir freuen uns auch, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Fall, beim nächsten Blick hinter die Robe. Tschüss.